Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Jörn Hargut von Alpecin bzw. Dr. Wolf. Herzlich willkommen, Jörn.
Dankeschön, Erik. Guten Morgen.
Das ist ein Podcast, auf den ich mich ganz besonders freue. Zum einen, weil du ein wirklich, ein nicht nur interessanter und kluger, sondern ein wirklich sehr herzlich verbindlicher Mensch bist, der, ich glaube, deine Rolle, nicht, dass das wichtig wäre, du bist Executive Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung dieser, oder das ist ja nicht nur eine Marke, Alpecin, unter Dr. Wolf sind ja mehrere Marken, wirst du gleich erzählen. Aber das Besondere ist nicht nur, dass du ein cooler Typ bist, sondern dass auch die Geschichte der Firma, für die du arbeitest und für die du Mitverantwortung hast, eine Geschichte ist, in der diese Transformation von Marketing und von Produkt so richtig drinsteckt in der DNA. Und das werden wir jetzt gleich besprechen. Du kennst so ein bisschen das Muster. Jörn, stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank für die lieben, warmen Worte. Die nehme ich alle gerne. Sehr positiv. Ja, ich bin etwas über 50 Jahre alt. Ich möchte nicht genau sagen, wie alt ich bin. Und bin aber auch schon relativ lange bei Dr. Wolf in Bielefeld beschäftigt. Ich habe das große Glück, in den letzten etwas mehr als 20 Jahren ganz verschiedene Dinge dort machen zu können oder auch gemacht zu haben. Und das ist super spannend, aber ganz, ganz verdichtet bin ich also leidenschaftlicher Shampoo-Verkäufer und Creme-Verkäufer.
Großartig. Die Bielefeld, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, Shampoo und Creme. Die meisten verbinden euch wahrscheinlich überwiegend oder fast nur mit Alpecin. Stimmt das? Ich erzähle vielleicht nochmal kurz über die Firma, weil ihr habt ja mehr als nur diese Marke. Ich glaube, alle kennen euch so durch das TV, die TV-Spots, also spätestens durch Doping für die Haare. Und auch jetzt, wie heißt der jetzige Claim nochmal?
Ja, Haare behalten.
Ja, Haare behalten. Ja, genau. Macht total Sinn. Da ist ja so funktional sinnvolle Produkte. Aber erzähl vielleicht mal so einen großen, groben Abriss über Dr. Wolf als Unternehmen.
Ja, wir sind im Jahr 1905 gegründet worden und daher schon ja, relativ lange aktiv, vor allen Dingen im Bereich der Dermatologie. Und das ist sozusagen unser Ursprung, woher wir kommen. Sind mittlerweile mit relativ bekannten Marken, aber im Prinzip immer mit Expertenmarken sozusagen wahrnehmbar und deshalb verortet man nicht alle Marken gleichzeitig bei uns. Also zu uns gehört Alpecin, wie du richtig gesagt hast. Dann gehört dazu auch die Frauenhaarpflegemarke Plantur. Dann sind wir im Mundhygienebereich mit BioRepair relativ bekannt. Im Bereich der pharmazeutischen Produkte ist Linola sehr stark etabliert und darüber hinaus für Frauengesundheit noch die Marke Vagisan. Und da, glaube ich, hattest du ein paar Fragen.
Ja. Was ist das eigentlich? Was macht Vagisan?
Naja, ganz kurz verdichtet. Es geht da tatsächlich um Frauengesundheit, um gynäkologische Themen. Und da versuchen wir eben klar zu kommunizieren. Und das ist genau das, warum ich jetzt gerade so ein bisschen da...
Und mich in Verlegenheit bringst, weil ich mir nicht traue, den Begriff der Scheidentrockenheit in den Mund zu nehmen.
Weil wir grundsätzlich keine Angst haben, über Tabus zu sprechen. Das ist so ein Stück weit, glaube ich, Prinzip, was wir verfolgen. Wir sagen immer, wenn wir einen Mehrwert leisten können mit dem, was unsere Produkte machen, dann müssen wir es auch offen aussprechen. Mhm. Auch jetzt in dem Fall der Gynäkologie.
Sehr gut. Das ist schon mal ein USP, was Dr. Wolf anders macht als den normalen FMCGler. Ne? Man könnte sagen, in meiner einfachen Marketing-Denke seid ihr halt Fast-Moving Consumer Goods. Ihr habt Produkte, die vertreibt ihr sehr wahrscheinlich, ne, über den Fachhandel, Apotheken, Drogerien und LEH, Lebensmitteleinzelhandel. Und da seid ihr nicht ganz alleine. Ne? Also Shampoo stellen ja deutlich viele her, auch andere kosmetikähnliche Sachen. Aber eure Produkte haben alle irgendwie einen Zweck, einen Nutzen, der über gut riechen und sauber machen hinausgeht, richtig?
Das sollte der Fall sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir wahrscheinlich auch von den Konsumenten entsprechend abgestraft, weil MeToo ist nicht unser Anspruch. Also das muss man ganz klar so sagen. Wir suchen nach Themen, die tatsächlich aus unserer Sicht als Konsumenten nicht gelöst sind. Und dann schauen wir, dass wir da Angebote machen, wie das geht. Und das differenziert uns und ist dann am Ende auch eine große Chance, überhaupt in diesem Wettbewerb wahrnehmbar zu sein und auch dauerhaft zu bestehen. Denn man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich in einem Feld unterwegs sind, wo wir mit wirklich Weltunternehmen mit ganz anderen Größen
zu tun haben. Ich wollte gerade sagen, im Marketing schlagt ihr euch ja mit allen Großen, genau. Und die werden vermutlich auch sagen, ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber sagen, dass sie irgendwie einen Nutzen oder irgendwie ein Customer Need irgendwie befriedigen. Ihr seid jetzt, und das meine ich im positivsten Sinne, ihr seid ja so wirklich ostwestfälischer Mittelstand. Ne? Magst du so mal so grob Kennzahlen an Mitarbeitern, Umsatz und so,
ja,
so
richtig,
ungefähr
ja.
In den Raum werfen?
Ja, also wir sind Mittelstand. Wir haben so circa 700 Kollegen bei uns in der Unternehmensgruppe. Da sind dann auch die internationalen Büros inkludiert. Und wir haben im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von etwas mehr als 313 Millionen und versuchen auch in diesem Jahr zu wachsen unter natürlich extrem schwierigen Bedingungen. Aber das ist eigentlich grundsätzlich unser Anspruch. Also wir wollen im sportlichen Sinne immer weiter.
So, und mit über 300 Millionen Euro Umsatz, man kann ja auch von außen sehen, dass ihr auch ordentliche TV-Spender seid, also zumindest was die Nielsen Bruttozahlen angeht. In welcher Größenordnung seid ihr da so unterwegs?
Ja, wenn wir alles für alle Marken jetzt zusammenzählen, dann sind das sicherlich deutlich über 50 Millionen Bruttofläche, die wir im Jahr so zeigen. Aber das ist jetzt nichts, was uns besonders stolz macht, sondern das ist am Ende Mittel zum Zweck, weil Kommunikation einfach die Inhalte transportieren muss, die wir als Mehrwert den Produkten mitgeben.
Ja, über Kommunikation und auch diese Transformation, wie ihr eure Konsumenten erreicht, wenn wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch ein bisschen in die Historie gehen. Ich glaube, jeder kennt irgendwie Alpecin irgendwie sehr wahrscheinlich von seinem Großvater oder irgendwie Vater. Das stand irgendwo im Regal. Das war damals noch nicht, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber das war damals noch nicht besonders fancy. Für mich ist diese Marke, ich weiß nicht, ob er wieder auferstanden, das vielleicht ist übertrieben, aber zum ersten Mal positiv auf den Schirm gekommen, als diesen Claim Doping für die Haare gab. Ich glaube, war das eigentlich vor Jan Ulrich? Oder war das erzähl doch mal, wie ist dazu gekommen und was hatte das eigentlich für einen Impact?
Ja. Also Alpecin ist 1930 entstanden und ich glaube...
Das war deutlich vor Jan Ulrich.
Ja,
aber Doping für die Haare nicht.
Nee, Doping für die Haare nicht. Aber ich wollte nur sagen, also aus der Perspektive, wessen Betracht das ist jetzt ein Produkt fancy. Also das ist natürlich nicht pauschal zu beantworten.
Ja.
Aber wir haben tatsächlich so um die Wende 2001 eine größere, ja ich sag mal, Markenanalyse von Alpecin gemacht und wir haben uns tatsächlich dann auch überlegt, wie können wir uns da positionieren, wer nutzt die Marke, wer hat sie genutzt, wer hat sie aus welchem Grund genutzt, was war der Kern sozusagen unseres Marktauftritts. Und wir haben in diesem Zusammenhang, in dieser Diskussion haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, naja, wenn wir bei Männern bekannt sind und eigentlich eine Männermarke sind, ohne dass wir es vorher so gesagt haben, aber wir sind es, weil Männer eben die Produkte kaufen, dann lass uns doch mal überlegen, was könnten Männer noch von Alpecin gebrauchen?
Mhm.
Zum Beispiel nach der Rasur oder als Gesichtspflege. Also da kann man ja breit denken. Und dann sind wir aber in dieser Diskussion sehr schnell auch auf den Punkt gekommen, naja, wenn wir jetzt irgendeine Creme nehmen aus unserem Portfolio, die eigentlich für Frauen gemacht ist, wie geht das dann zusammen eigentlich mit dem Adressaten? Also was macht denn den Unterschied? Und dann haben wir eigentlich erstmal aufgeklärt werden müssen, also wir Marketeers aufgeklärt werden müssen, dass die Haut von Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist. Woran das liegt, also die männliche Haut ist von der Dermisstruktur her dicker als die der Frauen, ist aber empfindlicher. Und wenn man sagt, die ist dicker, aber empfindlicher, dann zieht man so die Stirn in Runzel, wie du das gerade machst. Das hat damit zu tun, dass unsere Haut schneller austrocknet als bei Frauen. Und dieser Feuchtigkeitsverlust, der führt dann eben eher zu, ja, ich sag mal, zu Problemen wie Alterungserscheinungen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann sollten wir eben etwas finden, was genau diesen Effekt supprimiert.
Mhm. Und wie ist da zu Doping für die Haare gekommen?
Genau, also Testosteron ist der Auslöser für diese Situation, also Feuchtigkeitsverlust, transepidermaler Wasserverlust, Feuchtigkeit und so weiter. Und wir haben also in diesen Untersuchungen festgestellt, dass Koffein eben diesen Einfluss das positiv beeinflussen kann. Und da wir auch gleichzeitig wussten, dass männlicher Haarausfall, der genetisch bedingt ist, also der uns sozusagen in unsere DNA mitgegeben ist, auch mit dem männlichen Hormon zusammenhängt, Koffein einen Einfluss darauf hat, haben wir eine Reihe von wissenschaftlichen Studien durchgeführt. Und die haben uns am Ende gezeigt, dass wir tatsächlich eine Wirkung haben auf diesen vererbten Haarausfall.
Das heißt, Koffein ist gut, um meine Haare länger auf dem Kopf behalten zu können.
Absolut. Also wir haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Wachstumsfähigkeit der Haarfollikel. Das ist super spannend. Also wenn du tiefer da einsteigen würdest, dann würde man jetzt über das Haarorgan sprechen. Also jedes Haar ist tatsächlich ein energielastiges Konstrukt. Das muss also wirklich gut versorgt werden und darf also nicht unter irgendwelchen Einflüssen stehen. Weil sonst passiert es eben, dass es nicht vernünftig sich ausbildet. Und dann sieht es nicht so gut aus.
Das verstehe ich. Man merkt in jedem Gespräch mit dir, dass du, aber auch die ganze Company sehr stark über das Produkt, die Forschung, die zu einem Produkt führt oder ein Produkt verbessert, dass das ganz wichtig ist. Und dann dann in der Reihenfolge, dann die Kommunikation, wie kann ich das dem Kunden transportieren. So. Und jetzt habe ich auch verstanden, dass ihr so eine Art Produkt-Reverse-Engineering gemacht habt, dass ihr aus dem Haarwasser, was glaube ich so das gängigste Produkt war, wenn ich richtig liege, dann in das eine Veredelung vorgenommen habt, in diesen Shampoo-Bereich. Und dann Leute, Shampoo, also Haare gewaschen haben die Leute ja schon immer, aber so eine Zielgruppe, irgendwie, keine Ahnung, der 25-jährige Sportler, wäre ja früher nicht drauf gekommen, sich Alpecin als Haarwasser auf den Kopf zu hauen. Aber ich glaube, beim Shampoo, beim Koffein-Shampoo passiert das ja jetzt.
Das passiert, das ist klar. Also das Haarwasser an sich, hat einen hohen kosmetischen Nutzen. Man hat nicht so viel duschen können früher und das hat dann abgenommen und wir haben gesagt, wie können wir denn jetzt diese Leistung tatsächlich auch in anderen Convenience-Produkten sozusagen zeigen. Und da ist das Shampoo dann entstanden. Was allerdings zu dem Zeitpunkt, als wir es auf den Markt gebracht haben, bei unserer Recherche zumindest auffällig war, weil Koffein ist tatsächlich auf der Watching-List der NADA gewesen. Das ist die Behörde, die also jedes Jahr im Prinzip ergänzt, welche Substanzen erlaubt oder verboten werden. Und Koffein war tatsächlich auch verboten bis Ende 2004, weil damit eben leistungssteigernde Wirkungen erzielt wurden in bestimmten Sportarten. Und danach wurde es auf die Watching-List gesetzt. Das heißt, man hat gesagt, wir können es nicht weiter verbieten, weil es ist stark in den Alltag integriert. Also Menschen trinken Kaffee und jeder reagiert anders auch auf Kaffeekonsum. Und das ist jetzt schwierig zu sagen, in welcher Konstellation ist Koffein verboten im Sport. Ja. Aber wir beobachten das weiter. Und das war für uns der Grund zu sagen, Achtung, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht unter Umständen einem Leistungssportler was in die Hand geben, was ihn unter Umständen was ihn hinterher positiv macht.
Ja.
Und dann haben wir eben den Hinweis für Leistungssportler auf die Produkte gebracht. Steht drin, Achtung, Koffein kann nachgewiesen werden, wenn du das Produkt benutzt. Und ich glaube, das war damals der Express in Köln, der eine Headline rausbrachte und sagte, Doping-Shampoo im Markt. Also das war Seite 1.
Ja.
Und wir haben das gelesen und haben gesagt, hey, das ist ja interessant, das mal so zu sehen aus der Perspektive. Und haben das diskutiert und dann anschließend gesagt, das ist eigentlich die Verdichtung der Leistung von dem Produkt. Also cool. Das, was wir hier machen, das ist Leistungssteuerung für die Haare. Ja. Und das ist Doping.
Und wer hat dann die Idee, daraus einen Spot zu machen?
Wir sitzen regelmäßig zusammen und diskutieren solche Themen. Also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wer es am Ende war. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass alle von der Idee begeistert waren. Das zündet dann sehr schnell. Ne? Ja. Und da war dann der Konsens da. Das probieren wir. Wobei es auch wirklich geteilte Meinungen gab. Also das war
ja sicherlich auch polarisierend, oder? Damals.
Extrem. Also. Ich glaube, es polarisiert noch heute. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist natürlich auch das... ist Doping zwar weiterhin aktuell, aber nicht mehr wie zu der damaligen Zeit, als natürlich der Radsport extrem gelitten hat.
Ja, ja. Großartig. Also zumindest ist das so hängen geblieben, ne? Dass der Kölner Express da auch noch eine Rolle hatte. Du bist auch mehr als ambitionierter Rennradfahrer, richtig?
Geworden. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt und da war ich wahrscheinlich auch etwas talentierter, aber das geht leider nicht mehr.
Ja.
Und jetzt fahre ich Fahrrad, ja, sehr gerne.
Ja.
Und regelmäßig.
Ja, ihr sponsert ja auch ein Team. Wie passt das zusammen? Leistungssport, Fahrrad, Doping, diese mit eurer Doping-Gegner?
Ja, also das okay. Also erstmal ist Sport für uns, für Männermarken natürlich ein geeignetes Umfeld, um überhaupt zu kommunizieren. Da kann man auftauchen. Darüber hinaus haben wir schon im Jahr 1949 Radsport-Sponsoring betrieben. Also wir haben dann eine entsprechende Heritage, machen das schon sehr lange. Und wir denken, dass es gut zu unserem auch Produktanspruch passt. Es geht immer um die Frage, wie optimiere ich mich im Training, im Wettkampf oder eben auch dann vor dem Spiegel im Badezimmer. Das sind schon einige Parallelen. Angefeindet wurden wir in dem Zusammenhang teilweise, aber wir haben auch viel Verständnis dafür bekommen, dass wir sagen, wir müssen aber auch klar differenzieren. Also klar. Doping im sportrechtlichen Sinne, das ist etwas, was nicht geht.
Ja. Ja,
das ist wettbewerbsverzerrend und das ist unter Umständen gesundheitsschädigend. Mhm. Hier bei uns in der Kommunikation mit Alpecin sagen wir sehr stark verdichtet als Metapher, was die eigentliche Leistung des Produkts ist.
Ja.
Und da gehst du keine Gefahr
ein. Klar, und man muss ja aus der Masse der Botschaften auch durch Prägnanz herausstechen, oder zumindest ist das eine Chance, wenn man, ihr habt ja jetzt auch nicht Geld zu verschenken und auch wenn jetzt andere noch mehr als 50 Millionen brutto TV ausgeben können, ihr wollt ja vermutlich auch eine hohe Wirksamkeit und Wiedererkennung haben. Das gilt ja bis heute, ne? Also jedem, also selbst meine Kinder, die jetzt irgendwie zwischen, also die potenziellen Anwender, die sind zwischen 17 und 22 Jahre alt, die kennen das. Und ich wende es ja auch an, aus Gründen.
Magst du darüber sprechen, oder?
Wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe damit gar kein Problem. Also das ist ja auch kein Geheimnis, ne? Wir kennen uns schon ein bisschen länger und du hast dankenswerterweise mir auch mal das eine oder andere Produkt zum Probieren mitgegeben. Ich habe das im Badezimmer rumstehen, ich habe das angewendet und ich bin dadurch zum regelmäßigen Anwender gekommen. Jetzt gerade im Sommer mache ich es extra, also ich wasche mir auch die Haare. Aber ich haue mir auch dieses Koffeinliquid auf den Kopf. Also zum einen, ich schäme mich überhaupt nicht dafür, ne? So klar, ey, mein Haar wird an allen Ecken irgendwie weniger dicht und machen sich auch viele drüber lustig, das ist total in Ordnung. Aber es ist, was ich selbst erfahren habe, ist, dass es nicht mehr so, es hat ja nicht mehr so was Schambehaftetes, ne? Irgendwie Haarausfall, ja, peng. Und es ist nicht uncool, so eine Alpecin-Pulle irgendwo stehen zu haben. Ich würde die jetzt nicht verstecken. Und ich bezweifle auch nicht, dass das eine Wirkung hat, ich auch damit leben könnte, wenn ich das, sagen wir mal, wenn es sich einfach nur gut anfühlt. So. Also ich will jetzt nicht vom Placebo-Effekt sprechen, aber wir sagen, okay, es wird nicht schaden. Das, also so viel hat die Tatsache, dass ich ja weiß, dass ihr eine Forschung habt und so, da weiß ich, okay, ich werde jetzt davon nicht krank und blind, wenn ich das Zeug irgendwie beim Laufen in die Augen kriege. Und sehr wahrscheinlich hat es auch einen Nutzen. Weiter bin ich noch nicht. Also, klar, ich glaube dir, aber ich bin natürlich allen, also nicht nur den OTC-Produkten, sondern aber allen Produkten, die irgendwie eine Wirkung versprechen und wenn sie im weitesten Sinne was mit Kosmetik zu tun haben, erstmal skeptisch.
Na klar.
Kannst du verstehen, woher diese Skepsis kommt?
Na klar, und da bist du auch, ich kann das absolut nachvollziehen.
Ich nehme mal einen Schluck.
Was du da beschreibst, ist, da bist du nicht alleine, glaube ich, mit der, mit dieser Einstellung, die Herausforderung für uns ist letzten Endes die Argumentation dann zu führen, wenn das Interesse da ist, mehr zu verstehen. Mhm. Weil es ist nicht unkomplex. Und wir als Männer, da schließe ich mich immer mit ein, wir lieben ja kurze Formeln. Also wenn wir
einfache Botschaften, einfache Lösungen
und möglichst nicht lange drüber nachdenken und machen. Wir haben leider hier in diesem Themenfeld, wo es auch um Männlichkeit geht, wo es um Kraft, um sehr viele psychologische Signale geht, hier ein hohes Misstrauen gegenüber allen Produkten, die irgendwie was versprechen. Und das ist grundsätzlich erstmal gut, weil man natürlich wissen muss, wie sind die Wirkzusammenhänge. Wenn du tiefer einsteigst, dann wirst du sehr wahrscheinlich zusätzliche Fragen haben. Mhm. Und unsere große Herausforderung ist es auch im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation, wann bieten wir welchen Informationsgrad sozusagen an, um einen Interessenten auf dem Weg zum Produktnutzen zu bringen und am Ende auch zu einem zufriedenen Verwender zu machen, weil man darf nicht erwarten, dass man mit der Anwendung morgen wieder plötzlich ein volles Haar hat. Das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Was wir versprechen, ist, dass wir eine verbesserte Haarwachstumsleistung haben, wenn du das Produkt auch compliant anwendest. Und dazu ist es dann eben auch wichtig, dass du es mindestens einmal am Tag tust. Und wenn du es als Shampoo anwendest, dann müsst es auch einwirken können, damit eben das Koffein auch an die Stelle gelangt, wo es diesen Testosteron-Effekt am Ende auch kontrollieren kann. Denn wenn das nicht passiert, dann gerät die Haarwurzel unter einen, genetischen Stress, der dann in letzter Konsequenz zum Haarausfall führt. So, lange Rede, am Ende kurze Formel. Wir sagen, mach das täglich, mach das eine ausreichende Zeit, am besten 3 Monate plus und dann schau, was es dir bringt. Und wahrscheinlich gehörst du wir hoffen dann, dass du zu denen gehörst, die sagen, hey, das ist ein Einsatz, der sich lohnt. Ja. Weil der ist bezahlbar,
ja.
Aber ja. Immerhin besser als jede, Entschuldigung, das kann ich ja nicht sagen wahrscheinlich, das darf ich nicht, ne, aus Wettbewerbsgründen.
Doch.
Darf ich?
Also, nee, das kann ich nicht beurteilen.
Ich weiß
noch nicht, was du sagst,
ja,
was
deine persönliche Meinung. Wenn ich persönlich betroffen wäre und ich hätte jetzt die Wahl, mir ein Arzneimittel in der Apotheke zu kaufen, was mir sozusagen systemisch eine chemische Kastration
Also ich kann anbietet. Also ich kann mal aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe Freunde, die benutzen Produkte, die, glaube ich, im Bereich der Prostata angewandt wird, also präventiv. Prostatakrebs vorbeugend ist, glaube ich, das Versprechen. Weiß ich gar nicht, was das genau ist. Also irgendwelche Prostata wirkenden Produkten, die so den Nebeneffekt haben sollen, dass dadurch der Haarausfall reduziert wird. Was aber auch, zumindest sagt man sich das in meinem Freundeskreis so, was aber substanzielle Auswirkungen auf relativ, also aus meiner Sicht, wichtige Organe, Geschlechtsteile haben kann.
Genau, ich kann das nur noch ergänzen. Bitte Beipackzettel lesen, dann wird einiges deutlich.
So, okay, da finde ich auch, da... Wenn das droht, dann lieber das Shampoo und das Liquid. Wir kamen davor, dass es halt ein komplexes Problem mit einer dann auch komplexen Lösung. Und das macht für die Kommunikation es nicht ganz so einfach. Also anders als bei einer Limo, wo du sagst, hier gibt es, schmeckt gut, bist cool, wenn du das Zeug anwendest, sondern das ist deutlich komplexer. Also dann kann aber jetzt, du hast es schon angedeutet und angefangen, dann kann aber auch das ganze Mediennutzungsverhalten, was sich in Richtung Digitalisierung ändert, das kann dir aber dann nicht nur gefallen, ne? Oder wie ist das? Weil deine Spots, die, ich glaube, das sind 30 Sekunden, also die sind verhältnismäßig lang, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So, aber in den Spots hast du die Möglichkeit, eine Story aufzubauen, ne? Und da hast du, ne, das Unterbrecherwerbung, da hast du die Möglichkeit, eine Story zumindest alles anzulegen und zu entwickeln und zu wiederholen. Wie sieht für dich so der Weg in die digitale Transformation aus?
Der ist zumindest mit einigen Fragen versehen, die unser Anspruch ist immer auch im klassischen Bereich möglichst die Botschaften kurz zu halten. Also ein 30-Sekünder ist für uns schon ein sehr monumentaler Spielfilm eigentlich. Also wir versuchen eher in Richtung 20 oder 15 Sekunden zu kommen, weil das ist eigentlich der Proof dafür, dass du in der Lage bist, deine Werbebotschaft auch zu verdichten. Wenn das gelingt, ist das gut. Du hast mich gefragt, ob mir das gefällt, dass wir jetzt sozusagen in dieser neuen Situation sind. Mhm. Das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht relevant, weil letzten Endes, glaube ich, müssen wir verstehen, wie wir die Aufmerksamkeit von Menschen bekommen, die ihre Zeit eben sehr bewusst in Medien einsetzen. Und nur wenn wir es schaffen, mit unseren Leistungen der Produkte relevant zu sein und wir eine wirklich vernünftige, konzentrierte Botschaft haben, die an den richtigen Stellen ausspielen, dann werden wir am Ende auch Menschen gewinnen, die sagen, das ist meine klare Entscheidung für dieses Produkt. Mhm. Wie dieser Weg dann aussieht, wie so ein, möglicherweise so ein, man würde ja heute Funnel sagen, das mag sehr unterschiedlich sein. Und ich möchte jetzt auch nicht den Anspruch haben, alles, was geht, alle Touchpoints zu bespielen, damit man möglichst nichts auslässt. Das kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen einen Weg für uns finden, der für uns Sinn macht.
Auf diesen Weg habt ihr euch ja schon vor einiger Zeit gemacht. Ich hatte ja schon mal Gelegenheit, da, wie soll ich sagen, reinzuschnuppern. Und es ist ja sehr beeindruckend, was ihr da in Bielefeld, in Klammern Ostwestfalen, aufgebaut habt. Magst du mal kurz so sagen, also am besten schilderst du es mit deinen eigenen Worten, was ihr da aufgebaut habt und was der Gedanke dahinter
war? Ja, also der Gedanke vor dem Aufbau dieser digitalen Wissensunit war eigentlich die Erkenntnis, dass wir viel, viel besser verstehen müssen, was da im digitalen Marketing passiert und wie wir es dann für uns nutzbar machen können. Und haben auch gesagt, das ist etwas, was sich nicht mal eben nebenbei machen lässt. Da muss man sich, glaube ich, stark zu committen und da muss man auch in die Vorleistung gehen, Dinge auszuprobieren. Wir haben in einer kleinen Einheit von Kollegen angefangen und sind mittlerweile angewachsen auf ungefähr 30 Menschen, die stark spezialisiert sind. Mhm. In der Regel deutlich jünger als ich. Es macht viel Spaß, sich mit den Kollegen da auszutauschen, weil ich natürlich unheimlich viel Wissen mitnehme. Wir haben eigentlich eine Unit geschaffen, die uns hilft, unsere bisherigen Erfolgsmuster in digitalen Themen zu hinterfragen, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Und das Ganze ist also quasi wie so ein Rückkopplungsprinzip, nicht? Mit unseren sonstigen Strukturen. Mhm. Also wir integrieren die sozusagen, wir pflanzen ein neues Organ ein und hoffen, dass es dann immer größer wird. Das haben wir auch räumlich geschaffen. Bielefeld ist eine wunderschöne Stadt übrigens. Unsere Gebäudestruktur hat das möglich gemacht, dass wir einen Coworking-Space bauen konnten, der einfach auch Spaß macht. Mhm. Der ist
so richtig schönes Alter. Ich erinnere mich, wir sind da reingekommen über diese produktionsähnliche Situation, aber ist das noch so ein Gründerzeitgebäude, wo wir da reingehen? Also es sieht auf jeden Fall, es sieht sehr organisch, originell aus. Ne? Es gibt jetzt viele so Coworking Spaces, die sind so artifiziell gemacht, aber bei euch merkt man, dass das
Es ist ein altes Gebäude.
Aber es ist ein echtes altes Gebäude und nicht irgendwie nur ein Fake.
Ja, genau, es ist ein echtes altes Gebäude. Und wir haben aber auch in dem Gebäude ganz unterschiedliche, Arbeitsräume. Das heißt, es gibt auch so klassische Büros und dann gibt es in diesem neuen Raum und es ist wunderbar zu sehen, wenn du sozusagen die alte Bürowelt verlässt und in die neue kommst, wie groß sozusagen dieser Unterschied am Ende auch ist. Und wenn du es aber schaffst, dass du diesen Bruch nicht mehr wahrnimmst, ich glaube, dann bist du auf dem besten Wege, eben auch die Informationen und die Transfers im Unternehmen zu schaffen.
Als ich da reingekommen bin, dachte ich, ich hatte diverse Gelegenheiten so, aber als ich reingekommen bin, klar, es gibt da noch diesen älteren Teil, also diesen so mittelalten Teil, muss man ja eher sagen, da denke ich, okay, so sieht Bielefelder ostwestfälischer Mittelstand aus. Ne? Das ist eher funktional, als jetzt irgendwie, dass es durch Ästhetik bezirzt. Das darf man, glaube ich, so sagen. So, und dann gibt es den anderen Teil, den ihr da, glaube ich, konzeptionell sehr bewusst gestaltet habt. Da kann sich jeder schicke Berliner Inkubator aber nochmal eine Scheibe von abschneiden, weil das halt auch super authentisch ist. So. Aber das andere, was mir positiv aufgefallen ist, ist eure Firmenkultur, die so untypisch ist, wenn ich jetzt mit den normalen Vorurteilen rangegangen wäre, die ich normalerweise ehrlich gesagt hätte, wenn ich sage, okay, das ist ein FMCGler, die sind schon immer spezialisiert, die haben sehr wahrscheinlich auch eine gute Margensituation, du wirst jetzt jammern, ne? Rohstoffe sind auch teurer geworden, aber trotzdem, so wie ihr vertreibt, da muss ich jetzt kein Raketenforscher sein, um zu sagen, okay, das, ich glaube, man kann davon leben, was ihr macht, gerade weil es ihr auch so kontinuierlich macht. So, warum jetzt diese Rastlosigkeit, dann sich auch nochmal eine Digital-Unit an die Backe zu binden, weil ihr tut das ja nicht so als Window-Dressing, wie es ja auch der eine oder andere Konzern macht, damit sie ja auch irgendwas im Digital machen, sondern ihr seid ja den schmerzhaften Weg gegangen. Ne? Ihr habt die Leute da sitzen, ihr tauscht euch mit denen aus und ihr macht ja auch nicht nur die Interaktion zum Endkunden, sondern ihr macht ja auch die sehr, sehr wichtige Achse, wie ich gelernt habe, zu eurer Produktentwicklung und zu eurer Forschung. Ne? Also weil ihr diese Botschaften, die ihr sendet, die plausibilisiert ihr ja mindestens ja auch immer mit dem, mit den Bereichen, die wirklich das Produkt, also auch von der inhaltlichen Struktur und von den Forschungsergebnissen irgendwie weitertreibt. Womit beschäftigt ihr euch mehr? Mit intern, mit der Produktwelt oder? Das ist eine blöde Frage. Aber ist es schon fair zu sagen, dass diese Achsen, dass das so die zwei wesentlichen Achsen sind?
Woher kommt die Energie und wohin geht die Energie, ist ja so ein Stück weit, glaube ich, die Frage. Ne? Mhm. Woher kommt die Energie? Ich glaube, das liegt daran, dass wir in unseren Teams sehr schnell Situationen schaffen, wo wir Spaß haben an Challenges. Ne? Dann geht's darum, Dinge zu hinterfragen. Mhm. Also wir sind gut darin, querzudenken und auch Regeln, die andere machen, immer in Frage zu stellen.
Woran liegt das?
Das liegt in der klaren Erkenntnis, dass wenn du eigentlich das Spiel der anderen spielst, am Ende wahrscheinlich nicht dahin kommst, wo du hin willst. Denn wenn die Regeln nicht fair sind, dann hast du keine Chance. Und da muss man erstmal schauen, was ist da tatsächlich, wie sieht das Ganze aus und wie finden wir uns da wieder, weil wir grundsätzlich einen Anspruch haben, Partnerschaften eigentlich zu leben. Und dann gilt es darum eben, vernünftige Verteilung der Wertschöpfung zu organisieren. So, aber das ist jetzt das ist jetzt unser Anspruch. Wir wollen in Frage stellen, wir wollen querdenken, wir wollen Dinge anders machen, weil wir glauben, dass wir da eben viel, viel mehr Chancen haben, Neues zu machen. Mhm. Und das macht total viel Spaß. Also ich meine, wenn du eine Idee formulierst und du merkst, wie in dem Raum plötzlich 6, 7, 8, 10 Beteiligte das aufgreifen und diese Idee verändern, verlängern, Begeisterung entwickeln, dann ist das natürlich motivierend. Und ich glaube, viele von uns haben auch, glaube ich, ein Persönlichkeitsprofil, was Zufriedenheit nur bedingt zulässt.
Weil es immer weitergeht, ne? Weil nach dem Spiel ist vor dem Spiel und ihr wollt euch da nicht ausruhen.
Genau.
Du hast schon oft gesagt, dass euch wichtig ist, dass ihr das Know-how intern aufbaut und auch haltet. Also diese Erkenntnis haben ja jetzt durchaus auch andere Advertiser. Meine These ist ja oft, dass das unterschiedlich gut sich auch wirklich durchsetzt, dass es bei denen, die es haben müssen, deutlich größer als die, bei denen es so ein bisschen nice to have ist. Also sein Geschäft funktioniert ja nicht sehr stark über das Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern als indirekt distribuierender. Du wirst auch morgen noch Shampoos absetzen können, selbst wenn dir jetzt das Digitale kurzfristig weggenommen wird. Das heißt, das ist, was ich vorhin sagte, dieser Strukturaufbau, Leute zu hiren, die digitale Expertise haben, die sind schwer zu finden, die sind schwer zu halten, die sind fordernd, das muss man ja auch wollen. Jetzt weiß ich, dass viele uns zuhören, die auch in so einer Advertiser-Situation sind, die wissen, rein intellektuell wissen die auch, dass die Wissen intern aufbauen und noch halten müssen. Dennoch haben sie entweder nicht den unbedingten Willen in der breiteren Stakeholderschaft oder gar nicht so sehr die Möglichkeit. Was würdest du denen raten oder was kann man sich von euch dann abgucken, was so eine Gesamtorganisation auch wirklich motiviert und befähigt, solche Digital-Units oder solche Marketing-Spezialisten der nächsten Generation auch wirklich an Bord zu holen? Oder sagst du, das kann man nicht reproduzieren? Da musst du in der DNA haben.
Ich glaube, man muss definieren, was die mittel- und langfristigen Ideen sind, die sich damit verbinden. Mhm. Und dann kann man sowohl den einen als auch den anderen Weg gehen. Ich glaube, das In-Housing ist unbequemer, weil du dich natürlich ständig mit Fragen auseinandersetzen musst, die du mit einem Dienstleister unter Umständen nicht hast. Mhm. Ja, also das ist natürlich ein deutlich stärkeres Commitment, wenn du sagst, ich integriere das in ein eigenes System. Es fordert natürlich viel stärker, weil du dich natürlich immer wieder auf die Verständnisebene auch begeben musst. Das ist für uns in sämtlichen Hierarchieebenen immer wieder eine Herausforderung. Also das alles zu verstehen, mitzugehen, die richtigen Fragen zu stellen und nicht dem trügerischen Schein zu erliegen, man versteht immer alles, was in der digitalen Welt passiert. Mhm. Das ist eine extreme Herausforderung. Mhm. Die spürt man aber, glaube ich, viel, viel stärker, wenn man tatsächlich in-house eine solche Wissenseinheit am Ende etabliert. Mhm.
Magst du kurz sagen, welche Bereiche ihr jetzt in-house habt, die vielleicht ein traditioneller FMCGler draußen oder bei Agenturen hat?
Ja, das ganze Thema Online-Marketing, also wo wir Paid-Kampagnen umsetzen, das können wir selber. Wir haben das Thema CRM für uns als interessant erachtet und bauen da Know-how auf. Wir haben eine recht große Idee, wie wir das Thema Content zukünftig bespielen. Darüber hinaus wollen wir Daten natürlich selber auch interpretieren und das Letzte, was dann sozusagen noch fehlt, ist der infrastrukturelle Bereich, das heißt also alles, was dann eben auch tatsächlich auf der Programmierebene stattfindet, können wir auch. Mhm. Das Ziel ist aber nicht immer alles in-house auch am Ende zu machen, sondern eben Experten zu etablieren, die uns dann eben auch bei größeren Projekten mit externen sozusagen als Schnittstelle dienen.
Ich finde das spektakulär, gerade weil es nicht, also ich finde das nicht unbedingt zu erwarten aufgrund eurer Historie, eurer Marktposition, eures Geschäftsmodells. Ich bin aber trotzdem sehr beeindruckt, also erstmal, dass ihr euch auf diesen steinigen Weg aufgemacht habt, aber auch, was ihr schon für Erfolge daraus zieht. Und das, du sagst ja, ihr habt ja diese Rastlosigkeit in der DNA, sagt dann, hört ja nicht auf und sagt, legt euch zufrieden zurück. Aber du kennst ja vermutlich auch so diesen Typus Advertiser, der dann auch durchaus immer so ein bisschen saturiert dann irgendwie stagnieren kann. Und das darüber hinaus, was ich noch spektakulärer finde, ist, ihr macht das auf einer Größenordnung, die halt eher mittelständisch ist, auch wenn es 300 Mio ist plus kein Pappenstiel ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr das mal so eben aus so einer Rundungsdifferenz der Portokasse irgendwie nehmen könnt, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das allerletzte, was mich spektakulär begeistert, ist die, ihr sitzt in Bielefeld. Ja, jetzt sagen die meisten, oh, also was kannst du nur irgendwie in Berlin, vielleicht noch in Hamburg oder an irgendwelchen Fancy-Orten machen. Jetzt nichts gegen Bielefeld, aber in der Liste der Fancy-Orte ist meistens Bielefeld nicht im oberen Drittel.
So. Ja, stimmt.
Was hat der Standort für euch für Vor- und Nachteile?
Erstmal kommen wir daher. Insofern ist der Standort natürlich gegeben. Aber ich bin ja tatsächlich auch kein gebürtiger Bielefelder, sondern ich komme ja aus Essen. Ich bin ja aus dem Ruhrpott.
Du bist Kummer gewohnt.
Ich bin Kummer gewohnt und ich kann also aus einer gewissen anderen Perspektive drauf gucken. Bielefeld bietet viele Vorteile, weil wir tatsächlich ganz interessante Unternehmen bei uns haben in der Stadt. Mhm. Oetker. Darf man nennen, wir sind im Maschinenbau, gibt es DMG Mori, wir haben viel Textilindustrie, wir haben ganz in der Nähe den Bertelsmann-Konzern, Stork, ist in Halle. Also es gibt tatsächlich viele große Unternehmen, die in dieser Region, Miele habe ich vergessen, die in dieser Region tätig sind und die natürlich dann eben auch als Mittelständler andere Anforderungen haben als Großkonzerne. Und da die häufig deckungsgleich sind, entsteht natürlich auch eine Infrastruktur, die vielleicht für Menschen interessant ist, die insbesondere diese besondere Mittelstandskultur auch suchen. Und das kann man an dem Beispiel der Initiative Founders Foundation deutlich machen. Also ist in Bielefeld ein Raum entstanden für junge Unternehmer, die Startups gründen wollen, die da eben entsprechenden Support bekommen und sozusagen ihre Konzepte nicht nur entwickeln, sondern am Ende auch Kapitalgeber finden können, um dann wirklich live zu gehen. Und das Ganze wird sehr systematisch gemacht.
Und die werden supported von euch und anderen Hidden Champions, seid ihr ja gerne, aber so mal Local Champions mit internationalem Wirken.
Richtig.
Ja, okay, das ist sicherlich auch eine Stärke von Mittelstand, ne? Dass es einen gewissen Typus anzieht und vermutlich wollt ihr auch den klassischen Konzernkarrieristen gar nicht haben, der heute in Berlin ist, morgen in Tokio und übermorgen in Paris.
Das würde ich jetzt gar nicht so beantworten, aber ich glaube, das ist schon.
Ich habe diese Typen, wenn ich das so sagen darf, bei euch noch nicht gesehen. Also bei euch fällt auf, wenn ich das so sagen darf, wenn man bei euch reingeht, fällt auf, dass sich alle sehr stark mit diesem Unternehmen verbinden, mit dem Unternehmen und den Produkten. Also ich habe so das Gefühl, ihr habt das Gegenteil von Legionärskultur. So, die sind hier nicht da, weil sie da einen Job haben, sondern die sind irgendwie angezündet. Ich kann ja nicht sagen, ich wüsste gerne, was sozusagen die Rezeptur dafür ist, aber das fällt so als Betrachter von außen echt auf. Und zudem fahrt ihr auch noch alle Fahrrad, so, aber viele davon, aber du merkst, dass die Bindungsfähigkeit von euch, dem Standort, der Kombination, deutlich höher ist als das, was ich sonst so erlebe.
Wir sind schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft und das hilft natürlich, weil du kannst dich dann konzentrieren, du kannst schnell Kräfte bündeln. Wir haben das jetzt tatsächlich auch in der Corona-Situation erlebt. Nur an dem Beispiel ganz kurz. Wir hatten ja alle in Deutschland die gleiche Situation. Keiner wusste, was passiert da wirklich. Es fühlte sich an wie eine wirklich große Bedrohung. Wie geht man damit um? Wie geht man damit jetzt im Tagesgeschäft um? Was sind die Maßnahmen, die man durchführen muss? Wir haben tatsächlich auch schnell überprüft, was ist mit dem Thema Desinfektion. Es gab Riesenengpässe, weil die Volumina, die in Deutschland hergestellt wurden, eigentlich auf Corona gar nicht ausgerichtet waren. Ja. Und plötzlich waren die Krankenhäuser, die Arztpraxen, die ganzen institutionellen Verwender haben im Prinzip den ganzen Markt leer gekauft und wir hatten zusätzliche Bedarfe. Wir haben dann mit einer extremen Geschwindigkeit haben wir eine Rezeptur entwickelt für Desinfektionsprodukte und haben dann mit allen Möglichkeiten versucht zu produzieren. Und
ihr könnt das, also ihr habt auch die Anlagen dafür, ne? Ihr seid erfahren im Verarbeiten von Alkohol.
Ja, das ist nicht ganz trivial, weil Alkohol natürlich in solchen Konzentrationen, wie sie für Biozide verwendet werden, auch gefährlich ist. Und das können wir. Der Markt war relativ eng, es gab also kaum Rohstoff, es gab keine Verpackungsmaterialien. Wir haben wirklich auch überlegt, was wir tun. Und wir standen vor der Frage, worin können wir es abfüllen, das Produkt? Wir brauchen das Produkt. Dann haben wir eine Alpecin-Flasche tatsächlich genommen, haben dann gegen alle Marketingregeln gesagt, das ist eigentlich nicht zulässig. Du kannst nicht eine solche Flasche, die eine solche Form hat, hier für Desinfektionsmittel nutzen. Aber wir haben gesagt, diese Situation, die ist so außergewöhnlich, da müssen wir reagieren. Wir machen das und wir schaffen einen Teil einer Lösung in einem Engpass. Ich kriege wirklich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, was da mit welchem Krafteinsatz in allen Ebenen, in allen Bereichen, das da umgesetzt wurde. Und insbesondere die Kollegen, die in der Produktion waren, die waren unter extremen Belastungen, weil wir wirklich im Dreischichtbetrieb an 7 Tagen in der Woche ohne Unterlass produziert haben. Und ich denke, Das ist ein Teil der, oder diese Geschichte ist ein Teil, das aufzeigt, wie leistungsfähig man ist, wenn man die Möglichkeit hat, Kräfte eben zu bündeln, ja, wenn Menschen dahinter stehen und schnell Entscheidungen zu treffen.
Ja,
und
deshalb, durchzusetzen.
Ja. Und durchzusetzen. Mhm. Und deshalb magst du auch weniger konzernorientierte Menschen bei uns finden, also die Hierarchien suchen, um Prozesse wegen durchzuführen. Das ist etwas, da können wir nicht gut mit.
Ja, großartig. Ich finde diese Corona-Geschichte total faszinierend, weil sie halt gut diese heute würde man neudeutsch Agilität irgendwie sagen, ne? Aber das stellt das gut dar, dass ihr halt super flexibel auf Marktbedürfnisse, wenn sie von außen kommen, reagieren, aber ihr auch ständig ja eure Produkte selbst weiterentwickelt, weil ihr, wir haben im Vorgespräch nochmal über diese Kohorteneffekte gesprochen, wenn zum Beispiel Zielgruppen halt mit dem Produkt altern, ne? Das ist ja eine Riesenherausforderung, der hat gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Und auch sowas Undogmatisches, ne? Wie eine Alpecin Flasche, wo man die Experten wissen oder werden schon gesehen haben, dass die Form das Logo darstellt, wenn man sie im anderen Querschnitt.
Das erkennen die wenigsten übrigens. Ne?
Ist das so?
Ja, ist so. Ja,
ja aber das ist ja eine außergewöhnliche Form, die gibt es ja sonst nicht im Markt. Und so, der Handel hat bestimmt schon mal gesagt, dass das nicht die optimale Flächen.
Das ist so, ja.
So, ist so, genau. So, aber dieses, wie hat sich Corona jetzt, wir nehmen das jetzt hier am 12. August auf. Stimmt das überhaupt? So der 12. August? Ja. Wie hat sich Corona für euch jetzt weiter dargestellt? Ja. Produziert ihr immer noch so in rauen Mengen?
An der Desinfektionsmarkt, der hat sich jetzt wieder stark beruhigt. Also ja. Es gab da so eine enorme Schwemme jetzt natürlich an Produkten, weil natürlich alle, die produzieren konnten, reagiert haben. Das wird sicherlich auch eine Konsolidierung nach sich ziehen, aber ich gehe fest davon aus, dass wir alle gelernt haben, mit Hygiene anders umzugehen. Und jeder wird sehr viel häufiger, glaube ich, mit Desinfektionen zu tun haben, auch zukünftig. Und da geht es eben darum, den Qualitätsunterschied zu machen und den Mehrwert zu bieten. Und da haben wir ganz interessante Ansätze und Ideen. Ich weiß nicht, ob du unsere beiden Marken dazuordnen kannst. Wir haben Der Komet, findest du in klassischen Drogerien und in Lebensmittelabteilungen und in den Apotheken Linola Sept. Wir suchen da eben auch nach intelligenten Zusatznutzen und haben da ein paar Sachen in der Pipeline, die demnächst kommen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So wie ich euch jetzt kennengelernt habe, werdet ihr da weiter dran arbeiten und weitere Produkt- und vielleicht auch Markenideen haben, um da eine gute Lösung anzubieten. Ich finde das spektakulär. Ich würde das gerne, ich könnte das jetzt noch stundenlang mit dir fortsetzen, gerade auch so mal die Frage, was Produkt- und Marketingseitig in der Zukunft auf euch wartet oder was ihr euch da vorgenommen habt, aber das ist vielleicht ein Thema für eine Fortsetzung. Ich möchte auf jeden Fall die Zeit noch nutzen, um dir die Frage zu stellen, wie du persönlich dein Wissen frisch hältst.
Wie mache ich das? Ich versuche natürlich spezifische Fragen konkret zu beantworten und dann nutze ich tatsächlich auch gerne Podcasts, verschiedene. Diskutiere aber dann am Ende auch diese Thesen dann gerne mit unseren digitalen Kollegen und lass mich dann da challengen, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich da nochmal einen Spiegel kriege. Habe ich das jetzt wirklich so verstanden, wie es ist, oder gibt es da nochmal eine andere Sicht drauf? Die härteste Währung meiner Learnings ist dann am Ende dann in der Familie, wenn meine Kinder mir dann quasi sagen, was sie davon halten. Das ist manchmal sehr hart.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, tut weh.
Du hast vorhin schon gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber sinngemäß, es ist schwer, mit diesen digitalen Entwicklungen mitzuhalten und man sollte gar nicht so tun, als ob man das alles verstanden hätte. Ich habe das auch gemerkt, ihr habt auch so eine Art positive Widerspruchskultur. Ne? Das ist irgendwie die Experten, die ihr da an Bord habt, die sind jetzt nämlich gleichgerichtet, die haben auch verhältnismäßig wenig Hierarchieängste, sondern wenn ihr da im Raum seid, dann diskutiert ihr auch kontrovers. Ist das etwas, was du besonders gefördert hast oder war das schon immer im im Verständnis der
Kunden. Ich weiß nicht, ob man das besonders fördern muss. Man muss es zulassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach jedem erlaubt, seine Meinung eben zu äußern. Und die darf dann eben auch eine völlig andere Position beinhalten. Es ist dann am Ende eine Challenge, nicht? Und daraus folgt ja in der Regel eine Diskussion, von der alle gemeinsam profitieren. Mhm. Das ist, finde ich, völlig normal.
Ja, ja, ich finde das auch richtig, ob es normal ist. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Mir fällt auch im Austausch mit dir immer wieder auf, dass du keine Scheu hast zu fragen. Und auch die mit den, also ne, du machst da gar keinen, du baust da gar keinen, gar keine, wie soll man sagen, kein Gerüst auf, was es einem schwer macht, so eine Frage in Ruhe zu diskutieren. Und selbst bist du ja, glaube ich, auch nicht zu schade, um wirklich von der Spezialistenfrage bis zur grundsätzlichen Frage, ist das eigentlich richtig, wie wir das so machen, das auch mal zu stellen. Aber du weißt auch, das kann nicht jeder. Ne? Also.
Ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen egoistisch dabei, weil ich wirklich festgestellt habe, wenn ich an bestimmten Stellen Fragen nicht formuliere, weil ich der Meinung bin, andere könnten denken, ich sollte das wissen, dann geht mir unter Umständen viel von dem Kontext verloren und das leiste ich mir nicht mehr. Das muss ich ganz klar sagen. Also deshalb, da kann ich auch nur jeden zu ermuntern, gerade im Zusammenhang mit digitalen Fragen, wenn irgendetwas unklar ist, sofort versuchen, gemeinsam zu definieren. Also wenn irgendwelche Buzzwords auf den Tisch kommen, bei denen alle glauben, man müsste wissen, was dahinter steckt. Fragen, gemeinsam definieren und sagen, wenn alle verstanden haben, dann kann man einen Schritt weitergehen. Wenn man das unterlässt, behaupte ich, verliert man sich und die Punkte kommen alle wieder hoch.
Ja. Und wenn ich noch ergänzen darf, der Unterschied, den du auch machst, du stellst diese Fragen nicht nur im kleinen, geschlossenen Raum. Das tun ehrlich gesagt viele. Ne? So unter vier Augen ist ja leicht, eine Frage zu stellen, sondern du tust es auch in der größeren Runde. Mit intern und extern. Und das macht natürlich so eine Diskussion, so einen Austausch nicht nur produktiver, sondern ermutigt auch andere, dann auch ähnliche Fragen zu stellen. Das ist nochmal ein Unterschied, den ich meine beobachtet zu haben. Großartig. Jörn, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deinen Marken, der Firma ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie es für euch weitergeht mit allen Herausforderungen, die ihr durch die normale Marktentwicklung plus diese besondere Entwicklung jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie habt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr da in Bielefeld, Ostwestfalen, da euren Weg weitergeht.
Das versuchen wir. Vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse.
Doch, sehr, sehr gerne. Es war toll, dich hier gehabt zu haben bei heute Hamburg locker 32 Grad. Und
das ist schön kuschelig hier.
Und im OMR-Podcast, wo wir die Klimaanlage mal für die bessere Akustik ausgemacht haben, bei gefühlten 40 Grad. Aber
sehr schön.
Was tut man nicht alles für den qualifizierten
Business-Austausch? Ich finde das wunderbar.
So gut. Ganz herzlichen Dank, lieber Jörn.
Danke, Erik.